Ja, herzlichen Dank für das herzliche Willkommen auch. Ich möchte Sie, liebe Schwestern und Brüder, und euch, liebe Schwestern und Brüder, ich bleibe einmal jetzt bei dem geschwisterlichen Du, ich hoffe, das ist in Ordnung, herzlich begrüßen. Wie ihr vielleicht am Dialekt feststellen könnt, komme ich nicht hier aus der Gegend. Ich bin in Nürnberg geboren, man kann ja nichts dafür, wo man geboren ist. Ne? Man muss Gott für alles danken, auch für einen Mittelfranken. Und bin verheiratet, wir haben 6 erwachsene Kinder, 6 Enkel und bin jetzt seit fast 10 Jahren als Reiseevangelist unterwegs. Als ich mal in Sachsen, das war in der Nähe von Frau Reuth, da hatten wir eine Zeltmission, unterwegs war, dann bin ich auf der Straße angesprochen worden von Leuten, die gefragt haben, was ist denn ein Evangelist? Und ich habe wohl ein wenig gezögert und dann haben die mir eine wunderbare Antwort gegeben, obwohl sie nicht bei der Kirche waren und beim Glauben noch nicht, haben sie gesagt, naja, der Pfarrer ist im stationären Dienst und du bist im ambulanten Dienst. Und das stimmt auch. Also da bin ich unterwegs mit einem Verein Pro Mission. Die bringen auch das Gehalt auf und die anderen Kosten. Wir haben auch noch ein paar Projektverkündiger. Und wenn ihr euch da informieren wollt, hinten ist auch, sind Infosachen dabei. Und es sind auch Bücher, die man mitnehmen kann. Und manche kann man bezahlen, manche kann man so mitnehmen. Also wie gesagt, seid da frei. Tut was rein oder nimmt was raus, je nachdem, wie ihr es braucht. Und ihr kennt ja vielleicht die Geschichte von Bodelschwing, der hatte mal eine Kollekte zu sammeln und hatte nur seinen Zylinder dabei und keinen Kollektenbüchsle. Und es ist rumgegangen in der Reihe und die Leute haben was rein und haben was raus. Und am Schluss hatte er seinen Hut wieder. Und dann hat er ein Dankgebet gesprochen und hat gesagt, Herr, ich danke dir, dass ich wenigstens meinen Hut zurückbekommen habe. Ich meine, das war ja schon viel, das ist ja... Also er hat wenigstens den Hut zurück. Kann man so akustisch alles verstehen? Ja, bitte auch rühren, wenn jemand sagt, ich verstehe es nicht genau. Neulich kam jemand und sagte, bei Ihnen habe ich jetzt nur die Hälfte heute verstanden. Das wäre schlecht. Wir müssen schon alles verstehen. Also ruhig melden und dann kann ich auch langsamer sprechen oder auch etwas hochdeutscher, je nachdem, wie Sie es wünschen. Genau. Ja, soweit mal zur Vorstellung und ich bin sehr dankbar, dass es immer noch offene Türen gibt, wirklich für das Wort Gottes. Und wir sind ja auch heute Abend zusammengekommen, um sein Wort zu hören. Gestern rief mich ein junger Pfarrer an aus der Nähe von Tauberbischofsheim. Das liegt also zwischen Mainfranken und Baden. Und sagte, er ist jetzt seit einem halben Jahr da. Und es waren immer 40 Gottesdienstbesucher, jetzt sind sie auf 60 angestiegen. Und dann sagte er, ist ja nicht sein Verdienst, sagte er, ich versuche das Wort Gottes treu und klar zu predigen. Mehr habe ich nicht. Da habe ich gesagt, das reicht aber, dann kommen die Leute schon. Also es ist ein Geheimnis, wenn wir dem Wort Gottes vertrauen, dann passiert auch was. Wenn wir daran rumschnitzen und machen, und der eine oder andere ist ja in solchen Herausforderungen vielleicht in seinem Leben, dann wird es schief und dann merken wir plötzlich, wie uns das Fundament wegbröckelt. Und darum geht es auch heute Abend. Ich bin als kleiner Steppke öfters bei meinen Großeltern in Frankfurt am Main gewesen. Eine große Stadt, heute sagt man sogar Mainhattan, weil die so große Hochhäuser haben. Und da sind die ersten in den 60er Jahren die ersten Hochhäuser errichtet worden. Riesen Wolkenkratzer. Und mich hat es natürlich interessiert und habe meinen Opa so lange getritzt, bis er mit mir runter an den Main gegangen ist, auf die andere Seite, um diese Bauwerke zu begutachten. Und ich war richtig enttäuscht bei der ersten Besichtigung, denn wir schauten in ein tiefes Loch hinein. Ich habe gedacht, ich sehe da ein großes Haus. Und dann hat er mir das erklärt und hat gesagt, ja, bevor da erst ein großes Hochhaus mit zig Stockwerken errichtet werden kann, muss ein gutes Fundament gesetzt werden. Das muss ganz tief verankert sein. Am Main ist ja auch ein Fluss und so weiter. Da müssen die Fundamente gut gemacht werden. Das ist mir eingeleuchtet. Und so ist es auch mit dem Hausbau, mit dem Glaubensbau unseres Lebens. Wir brauchen ein solides, ein tragfähiges Fundament. Worauf baust du dein Leben? Für die einen mag es vielleicht so sein, dass sie vielleicht sagen, ja, ich baue schon auf den Glauben, aber, kommt dann, das Geld ist ja auch wichtig. Reichtum, Besitz. Es gibt viele Menschen, die gründen ihr Leben auf Geld und Wohlstand. Ich freue mich über jeden, der ein eigenes Haus hat und Wohlstand hat. Das ist ein Grund zum Danken. Aber wenn das unser Lebensinhalt wird, wenn ich alles auf diese Karte setze und am Schluss kann ich nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Nichts. Dann habe ich aufs falsche Pferd gesetzt. Andere sagen, Hauptsache gesund. Ich setze mein Leben auf die Gesundheit, aufs Wohlbefinden. Da laufe ich jeden Tag zig Runden ums Eck rum und durch den Wald. Nichts gegen Fitness. Es ist sicher uns auch gut anzustehen als Christen, dass wir auch für unseren Körper, für unseren Leib sorgen, denn er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Natürlich. Aber wenn das alles ist, wenn das unser Lebensinhalt ist, ein paar Runden zu rennen und vielleicht eine Goldmedaille zu bekommen, berühmt zu werden, dann kann man sehr schnell fragen, wer war Olympiasieger 1972 im 400 Meter Hürdenlauf? Ja, weiß keiner mehr, ne? Ist ja gar nicht so lang her. Muss man doch wissen. Nein, ich musste auch nachschauen. 1972 war das John Akibua, der erste afrikanische Hürdenläufer, 400 Meter Hürden in München. Ja, jetzt weiß keiner mehr. Der Ruhm ist verblasst. Wir kennen seinen Namen nicht mal mehr. Wir müssen nachschauen. Dabei war es der erste Afrikaner, der einen 400 Meter Hürdenlauf gewonnen hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir da hineinschauen, wo uns das Fundament gelegt wird, im Wort Gottes. Und deshalb lädt auch der Apostel und Völkermissionar Paulus die Gemeinde ein, in Ephesus, aber auch uns, an diesem Fundament zu schauen, was wirklich wichtig ist. Und der Epheserbrief, ich möchte ganz kurze Einführung machen. Hier sehen wir nochmal ein Fundament, wie es bei den Hochhäusern so ist. Da gibt es Pfahlgründungen, den Frankfurter Ton, die Frankfurter Kalke und so weiter. Aber das, ich will jetzt mir nicht in den Bau zu arg. Aber wir merken, so tiefe Baugruben, da braucht es ein solides Fundament. Der Epheserbrief ist ein Rundbrief. Er ist an die Gemeinden in Ephesus und Umgebung geschrieben. Das heißt also, der wurde weitergegeben, wie ein Rundschreiben. Und zählt zu den Gefängnisbriefen, die Paulus wohl aus Rom verfasst hat. Er war ja da in Gefangenschaft und hatte ab und zu Freigang. Man rechnet ungefähr 61 nach Christus ist der Epheserbrief verfasst worden. Und nach dem Theologen Eberle ist er neben dem Römerbrief der wichtigste Brief des Apostel Paulus. Der Römerbrief, er zeigt uns den Heilsweg. Der Epheserbrief, er zeigt uns den Tempel und den Gemeindebau, in den wir aufgenommen sind. Die ersten drei Kapitel handeln von der Herrlichkeit und dem Wesen der Gnade Gottes. Und die Kapitel 4 bis 6 Leben und Konsequenzen daraus. Also erst einmal wird groß aufgezeichnet, was es eigentlich mit der Gnade Gottes und der Herrlichkeit und dem Wesen der Gemeinde auf sich hat. Und dann kommen die Konsequenzen. Wir sind ja erst manchmal oft schon bei den Konsequenzen und wissen gar nicht, was das Fundament ist. Also erstmal geht es ums Fundament. Ganz kurz zu Ephesus. Ephesus war für damalige Verhältnisse kein Dorf, sondern eine riesige Weltstadt mit ca. 300.000 Einwohnern. Das könnte man heute mit vielleicht Berlin vergleichen oder so, oder Hamburg, 3 Millionen Einwohner, 4 Millionen Einwohner. Und wurde von den Römern als Hauptstadt der Provinz Asia erkoren und war damit die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Es war eine echte Multikulti-Stadt. Also es gab hier verschiedene Kulturen, es gab verschiedene Religionen und es lag an der Handelsstraße, ich habe das mal hier ganz grob mit einer Karte, die sogenannte Königstraße. Sie verlief 2700 Kilometer vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer. Kuriere konnten diese 2700 Kilometer in 6 bis 7 Tagen absolvieren. Also die sind ganz schön geritten, ne, und gelaufen und haben die Nachrichten so weitergegeben, heute im Zeitalter des Internets ist das ja. Lächerlich, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber für damalige Verhältnisse war das schon genial, dass sowohl Handel als auch Informationen über die Kulturgrenzen hinweg da transportiert worden sind und in diese Metropole hier, wo der rote Punkt ist, Ephesus kam. Und da kam natürlich vieles zusammen und man kann sich vorstellen, dass bei Handel und Wandel natürlich auch Religion und Weltanschauungen zusammenkommen. Und man könnte sagen, es dampfte in diesem Ort nur so vor Religion. Und einer der religiösen Mittelpunkte dieser Stadt war der Tempel der Diana, einer Fruchtbarkeitsgöttin. Und um zu verstehen, warum Paulus das alles schreibt, müssen wir uns ganz kurz mit der Missionsgeschichte beschäftigen. Durch die Predigt von Paulus und Apollos kamen Menschen zum lebendigen Glauben an ihren Herrn und Retter Jesus Christus. Der Evangelist Lukas hat es uns in der Apostelgeschichte im Kapitel 19, lohnt sich auf jeden Fall mal daheim noch nachzulesen, geschildert. Paulus hat es immer so gemacht, dass er erstmal in die Synagoge gegangen ist. Er war ja von jüdischer Herkunft, aus der Schule des Gamaliel, also von der Pharisäerschule, und da war es klar, erstmal den eigenen Landsleuten, erstmal dem eigenen Volk bringen. Da war er gewohnt zu leben und zu reden und zu predigen. Aber es hat nicht lange gedauert, da hat er sich von der Synagoge getrennt, denn die wollten das, was er sagte, nicht hören. Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, passte nicht ins Schema. Es wäre so, wie wenn man heute predigt in der Kirche und dann fliegt man aus der Kirche raus, weil man zu klar predigt. Soll es geben, tatsächlich. Ich komme ja viel rum. Es wird jetzt zwar aufgezeichnet hier, aber ich sage jetzt auch keine Namen. Jeder von uns kann sich den einen oder anderen denken. Es könnte sein, dass das damals schon so war und heute genauso ist. Also jedenfalls, Paulus war da erfinderisch, hat es genommen, hat sich freundlich getrennt von der Synagoge und hat in der Schule des Tyrannus gepredigt. Also ein Lehrsaal. Ob das ein tyrannischer Lehrer war, wissen wir nicht. Der hieß jedenfalls Tyrannus, das war sein Name. Ja, solche Lehrer hat man manchmal. Ich hatte auch so manche Lehrer, wo ich gedacht habe, bei mir war das in Mathe besonders. Ich war auf einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig des Gymnasiums. Und wir waren in Bayern immer Spitze. Also da gab es so Preise zu gewinnen und wir waren in Mathe und Physik immer Top 1. Ne? Und das Niveau musste immer gehalten werden. Und nachdem ich in Mathe und Physik nicht so gerade die Koryphäe war, hat es der Lehrer immer geschafft, mich an die Tafel vorzulocken. Der hat so gewürfelt. Und immer fiel die Zahl komischerweise oder häufig auf mich. Und wenn ich da vorne an der Tafel gestanden war und sollte da eine Integralrechnung oder Infinitesimalrechnung oder wie das alles heißt machen, war ich wie der Ochs vom Berg gestanden. Also dieser Lehrer war auch so ein Tyrannus. Also für mich jedenfalls, war ein lieber Kerl, aber für mich war es irgendwie, ich war froh, wenn Mathe rum war und andere Fächer dran kamen. Aber Paulus nimmt diese Chance und sagt, ich habe jetzt hier eine Möglichkeit, das Wort Gottes zu predigen und es hatte tatsächlich auch Auswirkungen. Menschen haben sich bekehrt und jetzt kommt's. Und Bekehrungen und Neugeburt, Hinwendung zu Jesus Christus hat ja auch immer Konsequenzen. Und jetzt gab es bei diesem Tempel der Diana, da gab es einen, der war Silberschmied vom Beruf und der hat diesen Tempel in so kleine silberne Anhänger gegossen. Und die hat er verkauft. Demetrius hieß der Mann. Und jetzt haben die Leute das Zeug nicht mehr gekauft. Das Geschäft ist nicht mehr gegangen. Dem seine heidnischen Götzenanhänger, die sind nicht mehr weggegangen. Die Leute haben gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt Jesus, wir sind frei von solchen Götzenbildern. Das wäre, wenn heute manche Zeitungen nicht mehr abbestellt oder manche Zeitungen abbestellt werden, weil da Horoskope drin vorkommen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen das Zeug nicht mehr. Wir sind frei. Und immer wenn das Geschäft nicht mehr so läuft, wird es zugig bis heute. Der Silberschmied Demetrius fürchtet um sein Geschäft. Es gibt einen mächtigen Aufruhr und Getümmel im Amphitheater. Da kann man ja so richtig die Leute aufhetzen. Und deshalb musste Paulus und seine Mannschaft dann auch Ephesus verlassen. Und nun macht es dem Paulus natürlich Sorgen, dass er sagt, wie geht's jetzt, wie geht's eigentlich den Ephesern? Wie geht's denen? Also ich habe das nochmal hier kurz skizziert, dass man es nochmal mitverfolgen kann. Also die Wirkungszeit war ungefähr 2 Jahre von Paulus und seinem Team dort. Und dann gab es diesen Aufstand und dann ermutigt Paulus die Gemeinde und zieht weiter nach Mazedonien. Soweit mal. Und jetzt kommen wir zum ersten Teil, wer die Bibel dabei hat. Es ist nie verkehrt. Wir haben jetzt zwar vorhin gesagt, der Flugmodus beim Handy, aber ich glaube, da kann man trotzdem die bibelsurfer.com einstellen und kann den Text mitlesen. Und wer eine eigene Bibel dabei hat, das ist wunderbar, schaut mit rein. Denn ihr müsst ja prüfen, ob das, was ich da vorgebe und vortrage, auch Gottes Wort entspricht. Kapitel 1, Epheser 1. Übrigens, vielleicht für die Jüngeren, im Konfirmandenunterricht haben wir das immer so gelernt, wenn man sich die Briefe merken soll, Galater A, Epheser E, Philipper I und Kolosser O. Kann man sich wunderbar merken, dann findet man es schnell. Vielleicht habe ich jetzt was gesagt, wo Sie sagen, das weiß ich doch alle schon. Na gut, dann vergessen Sie es halt wieder. Dann bringen Sie es Ihren Enkeln bei. Also A, E, I, O, dann findet man die Briefe schnell. Also wir sind beim Epheserbrief. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welches das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir merken schon beim Lesen, das ist ja der Wahnsinn. Das muss uns ja durchgehen. Paulus, der redet hier ohne Punkt und Komma. Dieser Satz, den ich gerade gelesen habe, dieser Abschnitt, ist im Griechischen ein Satz. Ein Satz. Also wer im Griechischen übersetzen muss, das Neue Testament ist ja im Griechischen verfasst, der kommt in Schwitzen. Wo ist das Tu-Wort und wo ist das Hauptwort und so weiter. Prädikat, Subjekt, Objekt und so weiter, was man alles in der Schule lernt, muss man alles rausfieseln. Aber so ist es doch. Wie ist es, wenn Kinder kommen und erzählen etwas Wunderbares? Zum Beispiel, dass sie eben in Mathe eine 1 gekriegt haben. Das geht doch ohne Punkt und Komma. Wenn sie was Schönes erlebt haben oder sie kommen von einer Rüstzeit und sind erfüllt und erleben viele Sachen mit Gott, mit der Gemeinschaft und in der, wo sie unterwegs waren, das geht ja, also bei unseren Kindern war das bei einigen ohne Punkt und Komma. Und da habe ich das gesehen und dann das und da und wunderbar und herrlich. Und da reden wir doch nicht abstrakt oder wie ein Referat. Liebe Eltern, ich muss euch jetzt ein Referat vortragen. Sondern wir sagen einfach so raus, wie wenn wir ein großes Lob weitergeben, eine große Gnade weitergeben, ein großes Erlebnis weitergeben. Es ist wie eine Kaskade, wie ein Wasserfall, der von einer Stufe zum anderen runterplätschert. So geht es hier Paulus. Er hört von der Not in der Gemeinde. Aber je größer die Not ist, desto größer ist das Lob Jesu. Wir machen es ja manchmal anders. Je größer die Not in der Gemeinde ist, desto mehr fangen wir an dieser Not. Und doch, ich weiß auch noch was. Geht es mir auch so. Aber Paulus macht es anders mit der Gemeinde. Er weiß, sie sind in Not, sie sind in Bedrückung, sie sind in der Minderheit. Sie sind angefochten von allen Seiten und es gibt viele Dinge auch im Leben, die zu klären sind. Und da kommt er ja noch drauf im Brief. Aber erstmal, ich kann gar nicht anders. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es ist der große Lobpreis, den er hier anstimmt. Übrigens, gelobt, gesegnet sei Gott, so beginnen auch die jüdischen Gebete. Gelobt sei der Herr, es kommt zuerst. Gelobt sei Jesus Christus. So bin ich mal begrüßt worden von einem Pfarrer. Dann schaut er mich an. Gelobt sei Jesus Christus. Und was hätte ich antworten müssen? In Ewigkeit, Amen. Das habe ich mir gemerkt. Ich weiß nicht, ob wir uns so begrüßen. Ich weiß, wie ihr euch heute Abend begrüßt habt. Ne? Das wäre doch mal was. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Ist schon eine andere Begrüßung, ist schon ein anderer Einstieg. Mensch, was gibt es an ihm auch zu sehen und zu erkennen? Und deshalb, wenn wir uns das Fundament wenden, Tragfähigkeit unseres Glaubens, darum geht es ja, dann geht Paulus hier mit uns ans Eingemachte und sagt, wenn etwas trägt und hilft, dann ist es wirklich das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und damit geht er jetzt Schritt für Schritt mit der Gemeinde durch und das möchte ich jetzt auch ein versuchen natürlich, diesen Wasserfall etwas zu gliedern, ein paar Stufen dabei herauszustellen. Die erste Stufe, Jesus ist unser Schöpfer. Er ist unser Schöpfer. Er war schon dabei, als der Welt Grund gelegt war. In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Da war Jesus schon dabei. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Er war bei der Schöpfung schon dabei. Ehe Papa und Mama an uns gedacht haben, hat Jesus Christus schon an uns gedacht. Er, der Schöpfer. In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Na, das bezweifeln natürlich viele, ne? Und sagen, ach, das ist alles Zufall. Ich bin da so reingeworfen, weiß auch nicht. Aber schon der Darwin, der ja gemeint hat, es ist alles Zufall und alles so zufällig entstanden, hat Folgendes in seiner Entstehung der Arten zitiert und geschrieben, die Annahme, dass sogar das Auge mit allen seinen unnachahmlichen Vorrichtungen, um den Fokus den vielen Entfernungen anzupassen, verschiedene Lichtmengen zuzulassen und die sphärische und chromatische Abweichung zu verbessern, nur durch natürliche Zuchtwahl zu dem geworden sei, was es ist, scheint, jetzt kommt's, ich will offen gestehen, im höchsten möglichen Grad absurd zu sein. Schade, dass das in den Schulbüchern nie genannt wird. Also wenn in der Schule, was sind ein paar Schüler unter uns, das wieder genannt wird, dann zitiert er mal den Darwin auch diese Stelle und sagt, was halten Sie davon? Er zweifelt seine eigene Theorie an bei dem menschlichen Auge. Ist doch interessant. Wird nirgendwo zitiert. Aber wir müssen es wissen. Dann können wir vielleicht auch mal ein Argument bringen. Ein anderer, ein Physiker, Freeman Dyson, hat in einer Zeitschrift Folgendes geschrieben. Der Mann ist nicht gläubig, aber es ist interessant, was er geschrieben hat. Je intensiver ich das Universum und die Details seiner Architektur untersuche, desto mehr Belege finde ich dafür, dass das Universum in gewisser Weise gewusst haben muss, dass wir, du und ich, kommen. Das heißt, da gibt es ein Echo. Da ist ein Echo noch zu vernehmen von der Schöpfung. Das ist erstaunlich. Also es ist keine christliche Zeitung, wo ich das raus habe. Ist noch kein Beweis, ich weiß, aber es ist ein Hinweis. Mensch, da kann man nur staunen über das, was Gott gemacht hat und was Jesus geschaffen hat und Er hat noch viel mehr geschaffen. Er hat uns das Leben geschenkt, aber er hat auch seine Gemeinde geschaffen. Und darum geht es ja. Er hat uns hineingestellt in seinen Segen. Er hat sich am Kreuz selbst hineingebaut, hat sein Leben gelassen für diesen Bau und in diesem Bau. Jeder Mensch ist so wertvoll, dass einen Christus wert ist, der sein Leben für dich und für mich gelassen hat. Er ist das Fundament der Gemeinde, nicht wir, nicht Programme. Es ist wunderbar, dass wir wissen dürfen, er hält seine Gemeinde fest und er ist der ertragende Grund. Er ist der Schöpfer des Universums und seiner Gemeinde. Das ist das Erste, was ich uns heute Abend mitgeben möchte. Das Zweite, Jesus ist der Versöhner und der Erlöser. In ihm, Vers 7, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum der Gnade, seiner Gnade. In Epheser 2, also ein Kapitel weiter, spricht Paulus eine deutliche Diagnose aus und sagt, auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt. Ihr wart also geistlich tot. Jetzt wird mancher vielleicht einwenden, vielleicht auch unter uns, ich weiß es nicht, oder bei den Zuhörern am Telefon, ja, so schlecht steht's doch mit mir nicht, oder? Ihr wart tot in euren Sünden? Neulich sagte mir jemand bei einer Bibelwoche im Anschluss, für mich hätte Jesus nicht sterben brauchen. Ich habe ihn dann geantwortet, für mich schon. Dann schaut er mich an und sagt, ja, aber du bist doch ein ganz netter Kerl. Dann sage ich, aber du kennst mich halt nicht. Aber Jesus kennt mich. Und der prüft mich. Und sein Wort ist da klar. Ihr wart tot in euren Sünden. Ihr wart getrennt von Gott. Und da gibt es einige Dinge, die uns leid tun und die natürlich dann auch Auswirkungen dieser Trennung von Gott haben, wie ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt. Und deshalb steht über dieser Trennung auch der Zorn Gottes und der Tod. Der Sünde Sold ist der Tod. Das Ergebnis der Sünde, der Trennung von Gott ist Tod. Auch wenn wir jetzt hier alle putzmunter sitzen, hoffentlich noch Freitagabend, ne? Ist mir auch schon geschafft von der Woche und von der Arbeit und all den Herausforderungen. Wenn wir ohne Jesus hier sitzen, dann sind wir tot. Geistlich tot. Ihr wart tot. Durch Jesus aber sind wir lebendig. Auch wenn wir einmal sterben müssen. Und es wird für jeden von uns irgendwann mal so kommen. Die Sterblichkeitsrate in Deutschland ist nahezu 100%. Also das ist statistisch erwiesen. Kommt jeder mal dran. Aber durch Jesus haben wir ewiges Leben. Aber ohne ihn sind wir tot. Deshalb ein Zeichen für einen Menschen, der sich von dieser Welt treiben lässt, der handelt nach dem Zeitgeist, der lässt sich treiben, der lebt angepasst. Luther hat mal gesagt, entweder ihr werdet von Gott oder vom Teufel geritten. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt keine neutrale Situation, keinen neutralen Standpunkt nach dem Motto, ich kann mal so. Nein, entweder du wirst von Gott geritten oder vom Teufel. Entscheide dich. Entscheide dich. Menschlich geht das gar nicht, sondern das Machtwort Jesu muss hineinkommen. Und das ist eigentlich auch ein Geschenk. Wenn er sagt zu Lazarus, komm heraus, dann geschieht Totenauferweckung. Wenn Gottes Wort ruft, und dieser Ruf ist ja an uns auch gegangen, an die Gemeinde damals in Ephesus, und er geht heute an dich und mich, er ruft uns zum neuen Leben, dann erweckt er uns auch zu neuem Leben. Sein Wort hat nämlich Kraft. Wir können das gar nicht machen. Natürlich werden wir einladen als bei Evangelisation, heute, wenn du sein Wort hörst, verstock dein Herz nicht. Kehr um. Aber das Entscheidende macht Gott. Er hat mich zu sich bekehrt. Ich kann natürlich sagen, ich habe mich entschieden für Jesus. Aber wenn ich es genau betrachte, hat er mich zu sich gezogen. In der Rückschau, er hat mich erwählt, herausgerufen. Da könnte jetzt jeder von uns ganz viele Puzzleteilchen in seinem Leben aufzeigen, wie er das gemacht hat. Es kommt zu einer Neugeburt, der Machtwechsel ist vollzogen. Ob da jemand Stunde und Zeit nennen kann, ich kann's, andere nicht, ist gar nicht so entscheidend, sondern wichtig ist, wer ist dieser Jesus Christus heute für dich? Ist er der Herr in deinem Leben? Hat er dich schon zu neuem Leben erweckt? Wenn nicht, hol sofort nach. Komm zu ihm, auch heute, du darfst kommen. Das kann auch in einer christlichen Versammlung geschehen. Ich war vor einiger Zeit in einem Zelt und dann hatte der Posaunenchorleiter schon mir angedeutet und hat gesagt, da gibt es einen, der packt sein Instrument sehr langsam ein. Ich glaube, der will noch mit dir reden. Und dieser Mann wartete wirklich, bis der Saal komplett leer war, also das Zelt leer war. Und bis alle anderen Mitbläser nach Hause gegangen waren. Und dann hat er sein Leben Jesus anvertraut. Was eine Freude. Er wollte nicht da große Show machen, aber es war ihm wichtig. Deshalb, wenn du spürst heute Abend, ich hab da noch nicht die Gewissheit, hol's nach, du darfst kommen. Jesus hat dich vom Tod zum Leben erlöst. Er hat alles für dich getan und er wartet darauf, dass du dieses Geschenk annimmst. Mit leeren Händen kommst und sagst, Herr, hier bin ich. Mit ihm betest, vielleicht auch Dinge aussprichst, die in deinem Leben schiefgelaufen sind, wo du ihn bekennst oder wo dein Glaube auf Sparflamme ist. Auch das soll ja in diesen Tagen, auch dafür soll Zeit sein. Und dabei sind wir als seine Boten und Zeugen ja nur Gehilfen. Es ist ein großes Geschenk, dass man einem Menschen dabei helfen kann. Und wisst ihr, der Teufel ist schlau. Er sagt uns manchmal auch, dass wir Schuld, die schon vergeben ist, die hält er uns wieder vor und sagt, das ist doch nie vergeben. Und will uns damit niederdrücken, dass wir uns nicht freuen können in der Gnade Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Bruder, eine Schwester haben, die uns zuspricht. Im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben, zieh deine Straße fröhlich. Dann kann man das in seine Bibel reinschreiben mit Datum und kann sagen, jawohl, es gilt. Natürlich kann man es auch in der Stille ausmachen. Aber ich wollte nur sagen, es ist eine Vergewisserung, dass wir Brüder und Schwestern im Glauben haben, die uns das zusagen dürfen, in seinem Namen und wir das unters Kreuz bringen. Das ist das Entscheidende. Auch heute Abend. Jesus ist wirklich der Versöhner und Erlöser. Er hat dafür alles getan. Er hat bezahlt mit seinem eigenen teuren Blut. Billiger ging es nicht, weil der Sünde sollt, wie gesagt, ist der Tod. Und dafür hat ein für alle Mal mit seinem Tod und Sterben bezahlen müssen. Als Jesus am Garten Gethsemane in den Kelch geschaut hat und gerufen hat, gerungen hat mit dem Vater, Vater, wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da war das nicht nur äußerlich, sondern in welchen Kelch hat Jesus da geblickt? In die Gottlosigkeit und Verdorbenheit und Sünde und Gleichgültigkeit aller Menschen, aller Zeiten und er hat meins auch mit hineingeschaut. Und wer kann diesen Kelch trinken? Ich bitte euch, wer kann diesen Kelch trinken? Vater, wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er hat ihn bis zur Neige auf Golgatha ausgetrunken und hat seine Arme ausgebreitet und ruft uns zu, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt gilt's für mich. Was ist das für eine Gnade? Er hat getauscht mit mir, ein fröhlicher Tausch, sagt Martin Luther. Und lassen wir es uns doch gefallen und versuchen es nicht selber und irgendwie uns selber aus dem Sumpf zu ziehen. Das geht nicht. Seine Gnade genügt und reicht aus. Deshalb Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Christus und vom Tod zum Leben hindurch durchs Neugeburt. Ein drittes. Jesus schenkt auch neuen Familienanschluss. In Kapitel 2 heißt es, ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind in eine Gemeinschaft gestellt. Es gab ja mal den Versuch der ersten Kommunisten in Russland, dass sie die Kinder aus den Familien herausgezogen haben und ihnen Essen und Nahrung und so gegeben haben, aber mehr auch nicht. Keine menschliche Zuwendung. Und die Kinder wurden nach und nach krank und einige sind auch gestorben und man hat dieses grausame Experiment dann gelassen, weil der Mensch auf Gemeinschaft angelegt ist, auf Zuwendung, auf Nähe. Das brauchen wir einfach, dass uns mal jemand freundlich anlächelt, dass uns jemand wirklich die Hand reicht, wie heute Abend geschehen, dass wir herzlich willkommen sind. Und so sind wir auch in eine Gemeinde gestellt. Und Paulus, wir kommen da morgen ja noch drauf, der stellt uns auch diese, oder ruft uns in diese Gemeinschaft. Jesus stellt uns in diese Gemeinschaft und Paulus erinnert die Gemeinde dran. Ihr seid jetzt nicht mehr Gäste und Fremdlinge, ihr seid Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Und es ist nicht ein tiefes Geheimnis. Ich erlebe es immer wieder im Reisedienst. Ich komme in eine Gemeinde, ich kenne die Menschen nicht und trotzdem begegnen wir uns, als wenn wir uns schon so lange kennen würden. Kann man sich ja nicht erklären. Eigentlich müssten wir uns fremd sein. Aber durch Jesus sind wir so verbunden, dass man einfach merkt, wir sind Familienmitglieder, wir sind Schwestern und Brüder. Jedenfalls erlebe ich das sehr häufig und immer wieder. Und es ist etwas Wunderbares. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir einander auch so begegnen. Wir sind erbaut auf den Grund der Apostel. Wir kommen als Gemeinschaft nicht für uns zusammen. Wir stellen uns selber nicht in den Mittelpunkt. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht, wenn er uns zusammenbringt, dann kommen wir auch zueinander. Für die Gemeinde braucht das Neue Testament viele Bilder. Also hier das Bild von Gottes Hausgenossen, aber es gibt auch das Bild von der Braut und dem Bräutigam, von der Herde, von dem Weinstock und den Reben, von dem Leib und den Gliedern. Und hier ist auch von einem Bauwerk die Rede, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Erbaut darauf. Also ihr seid umsorgt und ihr habt auch Familienanschluss. Ihr seid als Kinder, ihr habt als Kinder Erbe und Bleiberecht. In Vers 11 heißt es, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt. Wir sind zu Erben eingesetzt. Ein Testamentsvollstrecker hat ja die Aufgabe, Testamente zu öffnen und dann die versammelte Mannschaft zusammenzurufen. Und eines Tages passierte etwas, was noch nie eigentlich erlebt hat. Er öffnet dieses Testament und fängt an zu jubeln und sich zu freuen und tanzt herum und fährt nach Hause und sagt zu seiner Familie, wir machen ein schönes Festessen heute Abend. Und seine Frau sagt, jetzt ist er komplett durchgedreht, ne? Was ist mit dem los? Ne? Was ist das Geheimnis? Er hat in diesem Testament seinen eigenen Namen gelesen. Er war selber als Erbe eingesetzt. Wenn wir das Neue Testament und das Alte Testament, das Wort Gottes lesen, können wir es unbeteiligt lesen. Aber wenn wir es mit unserem Namen in Verbindung bringen und wenn wir plötzlich lesen, wir sind Erben, Himmelserben, Gnadenerben, Vergebungserben, Friedenserben, dann lesen wir es doch ganz anders, dann können wir doch gar nicht ruhig sitzen bleiben, dann werden wir es weitergeben. Durch unser Leben, aber auch durch unser Reden und Handeln und dann werden hier keine Stühle mehr leer bleiben. Da bin ich mir sicher. Dann werden wir es anderen weitergeben. Dann werden wir nicht aufhören, für andere zu beten und zu ringen, bis auch sie diese Erbschaft angetreten haben, weil wir sind durch Jesus reich beschenkte Leute. Also, das bedeutet eben auch, Familienanschluss zu haben, dass wir ein Bleiberecht und ein Erberecht haben. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin in meinem Leben schon 15 Mal umgezogen. Wenn man jetzt vom Lebensalter ausrechnet, alle 4 Jahre immer zur WM einmal. Na, ist natürlich jetzt nur grob gerechnet. Ich freue mich schon auf den Tag, wo ich beim letzten Umzug keine Kartons mehr packen muss. Und wo ich nicht überlegen muss, wird es jetzt entrümpelt oder nicht? Ist alles geregelt? Und wo ich kein Klingelschild mehr anbringen muss, sondern wo ich weiß, da ist schon mein Name, der steht schon im Buch des Lebens. Da ist schon eine Wohnung für mich bereitet. Freust du dich darauf auch? Das Schönste noch kommt? Ich freue mich darauf. Die Jahreslosung führt in diese Spur. Siehe, ich mache alles neu. Da sind wir noch nicht so weit. Es kommt noch. Das Schönste kommt noch. Aber es kommt. Und deshalb sind wir schon beim letzten Punkt. Jesus ist der Anfänger und Vollender. Jesus ist der Anfänger und Vollender. Ich habe ja schon gesagt, wir haben dieses Erbe zu unserer Erlösung, dass wir etwas sein zum Eigentum, zum Lob seiner Herrlichkeit. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass Jesus diesen ganzen Bau noch vollenden muss. In Vers 20 heißt es ja, wir sind erbaut auf den Grund der Apostel, Kapitel 2, und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Und diesen Eckstein, den kann man in dreierlei Worten ausdrücken. Das griechische Wort für Eckstein bedeutet einmal, Eckstein bedeutet Grundstein, also Fundament, und bedeutet Schlussstein. Der Grundstein ist gelegt durch Jesus. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir nennen uns nach seinem Namen, wir gehören ihm, wir sind von ihm erwählt, geliebte Kinder, versöhnt, erlöst. Auf seinen Grund können wir aufbauen unser Leben. Das ist das Fundament. Aber Jesus ist auch der Eckstein. Und Eckstein in einem Haus ist immer der, der Orientierung gibt. Wenn der schön gerade ist, ja, dann ist das alles okay. Wenn der Eckstein krumm ist, ist schwierig, da überhaupt noch eine gerade Mauer zu machen. An dem richtet sich alles aus. Also Jesus hat durch sein Wort, gibt er gute Weisungen für unser Leben. Nehmen wir diese Weisungen auch wirklich ernst? Wir kommen ja noch drauf in den vor uns liegenden Wochenende, aber es ist ganz wichtig. Er hat sich in seinem Wort gebunden. Jesus sagt einmal, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Deshalb kann ich in der Heiligen Schrift nirgendwo entdecken, dass das auseinandergerissen wird. Es gibt ja in manchen frommen Kreisen sogar den Satz, wir glauben an Jesus, aber nicht an die Bibel. Hört sich sehr fromm an, ne? Stimmt aber nicht. Am Anfang war das Wort war bei Gott. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus ist das fleischgewordene, lebendige Wort Gottes unter uns. Deshalb, er gibt uns Orientierung. Woher sollen wir den sonst kriegen? Und auch wenn unsere Zeit an vielen Stellen, da gibt es ja Auseinandersetzungen bis hinein in unsere Kreise, sollen wir das alles noch so ernst nehmen, was Jesus da vielleicht sagt oder was im Wort Gottes zur Ehe steht? Da mächtige Kämpfe darunter. Ja, er hat gute Orientierung und Weisung für unser Leben und auch für den Umgang mit anderen und die Herausforderungen in der Nachfolge. Wir können das alles wegwischen. Wir dürfen uns aber dann nicht wundern, dass wir nicht am Ziel ankommen und dass die Mauer nicht gerade wird. Also Jesus ist der Grundstein, der Eckstein und der Schlussstein. Ich bin immer wieder fasziniert in großen älteren Kirchen, wie die Steinmetze das geschafft haben, diese Gewölbe mit dieser ganzen Spannung so zu nehmen, dass dieser Schlussstein dieses ganze Gewölbe auch hält. Er ist ja ein paar Tonnen schwer. Mir hat mal ein Steinmetz in Nürnberg gesagt, man könnte heute so eine Kirche gar nicht mehr so bauen. Wir haben ja durch technische Hilfswerke und so, aber die haben das ja alles mit Handarbeit behauen, diese Steine. Und die Winkel müssen genau stimmen, damit der Schlussstein, wenn er gesetzt ist, alles zusammenhält. Und Jesus ist dieser Schlussstein. Er hält alles zusammen. Er wird einmal das letzte Wort sprechen. Er hat das erste Wort gesprochen in der Schöpfung und er wird auch das letzte Wort sprechen. Dann wird die Geschichte der Welt und auch seiner Gemeinde zu seinem Ziel kommen. Und das kann uns doch so getrost machen, die wir in mancherlei Anfechtungen und Kämpfen sind, dass wir wissen dürfen, Herr, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, unseres Lebens und der Gemeinde. Es ist deine Sache, Herr, an der wir stehen, nicht unsere. Wir müssen das nicht durchkämpfen, wir müssen das nicht machen, aber wir dürfen dir zutrauen, dass du es zum guten Ziel bringst. Was ist das für eine Aussicht, dass er einmal der Schlussstein ist, der alles zusammenfügt und wir miterbaut werden zu einer Wohnung im Geist. Diese Gedanken oder diese Gedankenstriche, man könnte noch viel mehr daraus nehmen, aus diesem Lobpreis Gottes für die Erlösung in Jesus Christus, kann ja jeder für sich auch mal selber durchbuchstabieren und sagen, was würde ich einem anderen sagen, wenn er mich fragt, wer ist Jesus für dich in deinem Leben? Wer ist er für dich? Wir kriegen ja manchmal nicht viel Rederecht, aber dann ist es wichtig, was wir dem anderen auch da sagen und ihm weitergeben. Wer ist Jesus für dich? Und Paulus schreibt es hier ganz groß den Ephesern, ja, ins Stammbuch, ins Herz hinein, damit sie wissen, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er wird sich darum kümmern, um seine Gemeinde. Er wird sie nicht lassen, wir dürfen aus seiner Kraft leben. Jesus ist kommen, wir haben das in dem wunderbaren Lied gesungen und es sind ja noch ein paar mehr Verse, aber so ist es manchmal, dass man ein paar Verse ja noch auswählen muss, aber was steckt in diesen alten Liedern für einen Schatz drin? Da ist die Bibel nochmal gedrängt, weitergegeben in Melodieform und wir dürfen es mitnehmen. Wichtig ist am Schluss die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? So heißt es der Heidelberger Katechismus genannt. Und ich will mal nur den ersten Satz zitieren, die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Da hinein zielt Paulus und möchte die Gemeinde versichern, ermutigen, auch uns heute, dass wir uns nicht irre machen lassen und sagen, wir brauchen irgendwas anderes, sondern dass wir selber auf diesem Fundament Jesus Christus aufbauen, dass wir ihn in unser Leben hineinlassen, dass er unser einziger Trost im Leben und im Sterben ist und bleibt. Und dass wir das erfahren, ja, was vor uns schon viele Generationen erfahren haben, dass wir auf ihn getrost leben und sterben können. Ich möchte schließen. In Nürnberg gibt es einen CVM und dieser CVM hatte bis vor kurzem eine Bäckerabteilung. Und die Bäckerabteilung, es waren christliche Bäcker, sind ja leider ein bisschen abgenommen, die Bäckereien, weil das kleine Handwerk hat sich nicht so halten können. Die hatten immer ihre extra Bibelstunden. In Sachsen gibt es auch, eine christliche Bäcker- und Konditorenvereinigung. Die haben ihre Bibelstunden halt 15 Uhr gemacht, anstatt um 18 Uhr, weil die Bäcker müssen ja früh um 1 oder 1:30 in der Backstube stehen und können nicht abends, wenn wir da Bibelstunde machen, dabei sein. Und ich weiß noch, eine Bäckerfrauenstunde, da war eine alte Bäckersfrau, die war schon 99 Jahre alt. Sie hat mich schon als Jugendliche immer in ihre Bäckerei gerufen und gesagt, Bau, geh mal her, auf Fränkisch, Bau, geh mal her. Du schaust ein wenig so aus, als wenn du was brauen kennst, dann habst du was aussuchen können, ein Gold Stückler, ne? Oder Semmerler oder sonst was, oder Bredli und alles. Und da war immer, die Bäckerei war immer offen. Ne? Ich bin da selten ohne was da vorbeigegangen. Das war der Weg auch zum CVM als Jugendliche. Ja, und diese Frau, es war unsere letzte irdische Begegnung, die wir hatten, Mina, die saß direkt neben mir und ich musste laut sprechen, weil mit den Hörgeräten, es hat nicht so richtig funktioniert. Und dann hat sie Folgendes zu mir gesagt. Marias, bei dir versteht man wenigstens die Hälfte. Deswegen konnte ich das jetzt hier heute Abend sagen. Bei dir versteht man wenigstens die Hälfte. Ja, die anderen hat es gar nichts verstanden, da war sie immer gesessen. Und dann hat sie gesagt, und weißt du was? So letzte Sätze merkt man sich ja. Ne? Das war das letzte Mal, dass wir uns auf dieser Welt gesehen haben. Jesus ist das Beste, was wir haben. Und jetzt lass dir mal richtig drücken. Und wenn eine Nürnberger Bäckersfrau einen drückt, ne? Das vergisst du nicht mehr. Ich freue mich schon, wenn die Mina, wenn wir einmal einzieht im neuen Jerusalem, sagt, Marias, lass dir mal richtig drücken. Schön, dass du auch da bist. Und was wäre es dann toll, wenn jeder von uns dabei wäre. Jesus, das ist wirklich ein tragfähiges Fundament. Da kannst du drauf leben und sterben. Da kannst du dein Leben drauf bauen, das hält. Über Abgründen. Und auch wenn es dick kommt und knüppeldick kommt, und auch für Christen kann es knüppeldick kommen, er hält dich an seiner rechten Hand und führt dich bis zum ewigen Ziel. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und jetzt lasst uns noch beten und dann miteinander singen. Herr Jesus Christus, hab Lob und Dank, dass du das Fundament unseres Lebens, aber auch unserer Gemeinde bist. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und wir wollen mit Paulus auch einstimmen in den Lobpreis. Was du für uns getan hast, wir können es mit unserem Leben niemals ausloten. Wir danken dir für deine große Erlösungstat auf Golgatha. Wir danken dir, dass du diese Welt ins Leben gerufen hast und dass du uns erwählt hast von Ewigkeit her. Und dass du uns beim Namen gerufen hast, dass wir dein sind. Ach Herr, ich bitte dich, mach du jeden von uns ganz gewiss, dass er dein Kind ist, für Zeit und Ewigkeit. Und dass er keinen anderen Trost hat im Leben und im Sterben. Und lass uns heute schon etwas ausstrahlen von deiner Herrlichkeit. Lass uns Menschen zu dir einladen. Lass uns lebendige Wegweiser sein, nicht zu uns, sondern zu dir. Und so wollen wir dich gemeinsam anrufen, so wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.